Das Thema der Predigt: Jesus ist der wahre Anführer von Gottes Volk. Und wer eine Bibel dabei hat, kann den Predigttext mit aufschlagen aus dem Lukasevangelium von Kapitel 20, Vers 27 bis Kapitel 21, Vers 4. Lukasevangelium, Kapitel 20, von Vers 27 bis Kapitel 21, Vers 4. Und das Predigtthema, Jesus ist der wahre Anführer von Gottes Volk, ergibt sich aus der Tatsache, dass Jesus hier in Lukas 20 und 21 sich im Tempel von Jerusalem aufhält. Und er streitet mit den religiösen Führern im damaligen Judentum um die Frage, wer ist hier der Anführer im Volk Gottes? Wer führt das Volk zu Gott? Wer bringt ihm die gültige Offenbarung? Und da haben wir schon das eine oder andere miteinander gelesen, ne? Da haben ihm zuerst einige Schriftgelehrte die Frage gestellt, mit welcher Vollmacht er im Tempel lehrte und den Tempel gereinigt hat. Dann haben ihm Leute gefragt, wie ist denn das mit der Kaisersteuer? Muss die bezahlt werden oder nicht? Und heute kommt dann eine andere Gruppe des damaligen Judentums zur Sprache, die Sadduzäer. Und das Thema ist Auferstehung. Das ist der erste Punkt in der Predigt. Als höchster Prophet gibt uns Jesus wichtige Einblicke in das Wesen der Auferstehung. Die Auferstehung ist von daher ein sehr wichtiges Thema, weil es um die Vollendung der Herrschaft Gottes geht. Das ist schon im Alten Testament deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn Gott seine Herrschaft vollendet, wenn also das Beste kommt, was man sich vorstellen kann, dann hat das mit der Auferstehung von den Toten zu tun. So, und dann gab es im damaligen Judentum diese Gruppe der Sadduzäer. Der Name leitet sich wahrscheinlich ab von dem vormaligen obersten Priester Zadok. Aber die haben nicht mehr das geglaubt, was der noch geglaubt hat. Die Sadduzäer glaubten gar nicht an eine Auferstehung. Die waren fast modern, also so, fast so wie Atheisten. Die haben geglaubt, der Mensch, der lebt 70, 80, 90 Jahre. Und wenn er gestorben ist, ist alles aus. Und man stellt sich die Frage, was waren das denn für religiöse Leute? Ne? Für die Sadduzäer galt auch nicht das ganze Alte Testament als Gottes Wort. Die haben gesagt, die 5 Bücher Mose, das ist Gottes Wort und mehr nicht. Also alles, was so von Josua, ne, von Malachi, wir gewöhnlich in den Bibeln drin haben, da haben die Sadduzäer gesagt, das ist gar nicht mehr Gottes Wort. Gottes Offenbarung hat mit Mose aufgehört. Und die dachten natürlich auch, dass in den 5 Büchern Mose gar nichts über Auferstehung drinsteht. So, dann gab es im damaligen Judentum die andere Gruppe von frommen Juden, das waren die Pharisäer. Die Pharisäer, die haben geglaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und zwar eine doppelte. Also die Geretteten, die werden leiblich auferstehen und kommen in den Himmel. Und auch die nicht an Gott geglaubt haben, die werden auch auferweckt und werden verdammt auf ewig. Das haben die geglaubt. Ja, jetzt könnt ihr euch ja fragen, wie hat denn Jesus so gedacht? Was die Frage nach der Auferstehung anbetrifft, da hat Jesus ungefähr wie die Pharisäer gedacht. Nur das hat Jesus an manchen Stellen zum Ausdruck gebracht. Da kommen wir mal gleich zu. Wir gucken erst nochmal ins Alte Testament. Was sagt denn das Alte Testament zur Auferstehung von den Toten? Und siehe da, also es gibt einige Stellen, wo deutlich davon die Rede ist. Eine wichtige Stelle ist im Propheten Daniel. Die könnt ihr mal mit aufschlagen. Der Prophet Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Der Prophet Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das ist so eine der klarsten Stellen im Alten Testament, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, mit einem doppelten Ausgang. Jetzt könnte man denken, das Alte Testament ist sich bei dieser Frage vollends einig und klar. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt andere Stellen im Alten Testament, wo sich die Frage stellt, also Psalm 115, Vers 17 zum Beispiel. Da betet der Psalmist: Die Toten können den Herrn nicht mehr preisen. Sie sind dort, wo man für immer schweigt. Das ist kein Ungläubiger, ne? Das ist ein Psalmbeter. Ich guck mal gerade, ob es von David ist. Psalm 115. Steht nicht da. Also könnte von David sein oder auch nicht. Ist jedenfalls ein frommer Israelit und der betet: Die Toten können den Herrn nicht mehr preisen. Sie sind dort, wo man für immer schweigt. Und das ist so eine Klage. Und es kommt hier eine gewisse Unsicherheit zum Ausdruck. Ja, also wenn ein Mensch gestorben ist, in welcher Weise hält Gott diesen Menschen bei sich? Was ist mit dem? Und die Furcht, die hier zum Ausdruck kommt, ist die, der ist für immer im Scheol, im Totenreich und ist für immer davon ausgeschlossen, Gott zu loben und zu preisen. Was lernen wir daraus? Es ist auch bei dieser Frage nach der Auferstehung einmal mehr Jesus selbst, der hier letzte Klarheit bringen muss. Jesus ist der letzte Prophet und er hat das entscheidende Wort dazu zu sagen: Wie ist es nun mit der leiblichen Auferstehung von den Toten am Ende? Lukas 20, Vers 27. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Sie sagten: Lehrer, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Kinder verschaffen. Nun gab es einmal 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der zweite Bruder die Witwe. Nach ihm heiratete sie der dritte und so ging es weiter. Alle 7 starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun mit dieser Frau bei der Auferstehung? Wem von den Männern soll sie dann gehören? Sie war ja mit allen 7 verheiratet. Also man merkt schon, die Sadduzäer, die wollen Jesus foppen. Und man stellt sich die Frage, was hätte eigentlich so ein Pharisäer auf diese Frage geantwortet? Der hätte wahrscheinlich gesagt, der erste Mann, der wird sie dann wieder zur Frau haben. Also der Mann, mit dem sie als erstes verheiratet war, das ist so die originale Ehe, ne? Und der kriegt sie dann auch wieder zur Frau. Und die anderen 6 Männer, ja, die müssen zusehen, dass sie eine neue Frau kriegen. Ja, das ist auch so ein Ding. Also was haben die eigentlich, die Pharisäer? An was für eine Art von Auferstehung haben die geglaubt? Also wie ist denn das, ne? Nach dem Tod mit der Ehe zum Beispiel oder mit dem Kinderkriegen. Auch hier ist das Alte Testament sich nicht klar, wie das aussieht nach der Auferstehung von den Toten. Hier erst einmal die Sadduzäer. Die kommen auf 2 Dinge zu sprechen, die im Alten Testament, in den Mosebüchern angeordnet worden sind. Das ist die sogenannte Schwagerehe. Da können wir heute nichts mehr mit anfangen. Das gehörte damals aber erst einmal zum Sippenrecht. Und das wurde dann auch später bei der Gesetzgebung am Berg Sinai in das Gesetz Israels aufgenommen. Die Institution der Schwagerehe. Die besagte, wenn ein Mann gestorben ist, bevor er einen männlichen Nachkommen hatte, dann musste sein Bruder die zurückgebliebene Witwe heiraten. Ansonsten war es verboten nach dem Gesetz, ne, dass ein Bruder seine Schwägerin geheiratet hat nach dem Tod seines Bruders. Aber wenn kein Sohn da war, dann war er dazu verpflichtet. Und es ging darum, den Namen des verstorbenen Bruders aufrechtzuerhalten. Also es musste ein Stammhalter her. Das heißt, der erste Sohn, der dann zur Welt kam, der galt nicht als Sohn des leiblichen Vaters, sondern er galt rechtlich als Sohn des verstorbenen Bruders. Dessen Namen sollte er fortführen. Da ging es auch um Erbrecht und dergleichen. In 5. Mose, da gibt es so eine Stelle, die dazu sagt, Kapitel 25, wenn 2 Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder des Verstorbenen hat die Pflicht, sie zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, gilt als Nachkomme des verstorbenen Bruders, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Ja, und da knüpfen die Sadduzäer gerne an. Sie haben Jesus wahrscheinlich auch als Pharisäer vor Augen. Ihr Pharisäer, erklärt uns das mal. Wie könnt ihr so ein Problem lösen? Also wenn es nach der Auferstehung, ne, da wird die Ehe weitergeführt. Das müsste ja das reinste Chaos geben. Und für die Sadduzäer war auch klar, also in den Mosebüchern gibt es kein Gesetz, das das regelt, wie das nach der Auferstehung sein könnte. Die Pharisäer, die sind nicht zuletzt auch aus dem Grund für die Einehe eingetreten. Also die Pharisäer waren ganz ähnlich wie Jesus sehr konservativ. Die hielten nicht viel von Scheidung und Wiederheirat. Weil sie dachten, nach der Auferstehung wird die Ehe weitergeführt. Und es gibt nur Komplikationen, wenn es vorher Scheidung und Wiederheirat gegeben hat. Oder eben Schwagerehe. Yeah. Die Sadduzäer denken, dass jede Antwort auf ihre Frage nur die Sinnlosigkeit eines Glaubens an die Auferstehung an den Tag legt. Wenn es nach der Auferstehung noch die Ehe von Mann und Frau geben würde, dann hätte Jesus wohl auch wie ein Pharisäer geantwortet: Der Mann, mit dem die Frau zuerst verheiratet war, führt die Ehe mit ihr fort. Vers 34, Jesus antwortete: Die Menschen dieser gegenwärtigen Welt heiraten und werden verheiratet. Und da kommt jetzt etwas Neues in den Blick. Das ist, also ne, Jesus deutet schon an, also das ist für diese Welt, für diese Zeit gibt es die Ehe von Mann und Frau. Nach der Auferstehung gibt es die nicht mehr. Und das ist auch überraschend, weil im Alten Testament ist das auch, sagen wir mal, nicht geklärt. Oder sagen wir es andersrum, man geht im Alten Testament Pi mal Daumen davon aus, nach der Auferstehung gibt es weiter die Ehe und das Zeugen von Nachkommen. Also eine Stelle, Jesaja 65, Verse 16 und folgende, da sagt der Prophet, im Blick auf die Vollendung der Herrschaft Gottes: Die früheren Nöte werden vergessen und vor meinen Augen verborgen sein. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. An das Frühere wird man nicht mehr denken, es wird einem nicht mehr in den Sinn kommen. Die Stimme des Weinens und des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen, ihre Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Das ist eine Schilderung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und der neue Himmel, die neue Erde ist dadurch gekennzeichnet, es gibt keine Leiden mehr, auch nicht mehr in der Hinsicht, dass Frauen Fehlgeburten hätten oder den frühen Tod ihrer Kinder erleben müssten, sondern sie werden einfach fruchtbar sein und die Kinder kommen alle gesund zur Welt und wachsen munter heran. Also ich weiß natürlich, es gibt bestimmte Sichten im Blick auf Endzeit, ne? Da sagt man, bei Jesaja 65 und 66, da muss man sorgfältig aufpassen. Das eine ist fürs Tausendjährige Reich, das andere ist für die Ewigkeit. Ich gestehe, ich kann nicht erkennen, wie man das macht. Also, ne, gewöhnlich sagt man dann, ja, diese Aussage bezieht sich dann freilich auf das Tausendjährige Reich. Da gibt's das noch. Ehe und das Zeugen von Nachkommen. Meines Erachtens gibt es diese Unterscheidung bei Jesaja nicht. Es ist die Rede vom neuen Himmel, der neuen Erde. Und ein Kennzeichen dieser Vollendung der Herrschaft Gottes, ein Kennzeichen ist glückliche Ehen, viele gesunde Kinder, kein Tod mehr. Schwieriges Thema. Meines Erachtens ist es einmal mehr auch hier wieder Jesus, der das endgültige Wort zu diesem Thema sagt. Lukas 20, Vers 35. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten nicht mehr. Noch werden sie verheiratet. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln Gottes gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. ja, ein Grund, warum manche Christen sich nicht so sehr auf das ewige Leben freuen, ist der, weil es das da nicht mehr gibt. Also wird nicht mehr geheiratet. Tja. Wir werden sein wie Engel. Also wie Engel, es wird nicht gesagt, wir werden Engel, sondern wie Engel. Und das bezieht sich eben wahrscheinlich genau auf diesen Zustand. Also wir werden nicht mehr heiraten. Es werden keine Nachkommen mehr gezeugt. Was aber nicht heißt, dass wir nicht, dass es nicht mehr Männer und Frauen gibt. Ne? Also es bleibt dabei, wie es am Anfang war, ne? Als Gott den Menschen schuf, 1. Mose 1, da schuf er ihn männlich und weiblich. Ja, für viele ist es so, ja, die können sich nicht vorstellen, was daran jetzt so schön sein soll. Oder was kann im ewigen Leben schöner sein als glückliche Ehen und, ja, ich sag mal, und Kinder werden zur Welt gebracht, die werden nie krank, die stehen immer am Glauben. Ja, das wäre was Wunderschönes. Aber offensichtlich ist es noch schöner, und das ist der entscheidende Gedanke, offensichtlich ist es noch schöner, wie die Engel zu sein. Jesus gibt auch dann in Vers 36 so eine Begründung, ne? Also warum es die Ehe nicht mehr bedarf. Sie können ja auch nicht mehr sterben. Also mit anderen Worten, wenn wir unter der Herrschaft Gottes zwar lange leben würden, aber irgendwann doch sterben würden, ja, dann bräuchte es der Institution der Ehe, dann müssten in Ewigkeit auch Kinder gezeugt werden, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Weil es ja egal, also selbst wenn wir dann nur 1000 Jahre leben oder 1 Million Jahre leben, irgendwann ist dann Schluss, ne? Aber wir leben ewig. Das heißt also, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Herrschaft vollendet und das ewige Reich wird aufgerichtet, dann ist die Vollzahl von denen, die gerettet werden, erreicht. Es sind viele, viele Menschen. Viele Millionen Menschen werden gerettet. Und das, was Jesus hier sagt, bedeutet so viel wie, und dabei bleibt es dann. Es werden in Ewigkeit nicht mehr werden. Die Alternative wäre ja, ne, also wenn es weitergehen würde mit Ehe und dem Zeugen von Nachkommen und wir würden nicht sterben, wir würden unendlich viele Menschen werden in Ewigkeit. Ne? Das ist so. Ist pure Mathematik. Und die werden immer mehr und immer schneller mehr werden. Also so, also wir werden, wenn wir uns alle 100 Jahre verdoppeln, ne, dann, also irgendwann sind wir dann schier unendlich viele Menschen. Wäre für Gott kein Problem. Gott ist ja selber auch unendlich, ne? Aber offensichtlich hat Gott in seiner Weisheit es so beschlossen, dass es in Ewigkeit bei einer begrenzten Anzahl von geretteten Menschen bleibt. Wir werden ewig leben, aber das ewige Leben heißt nicht, dass wir so in alle Richtungen irgendwie unbegrenzt sein werden. Nö, neuer Himmel, neue Erde. Wir werden offensichtlich nicht wie irgendwelche Lichtwesen im Universum rumfliegen. Neuer Himmel, neue Erde. Wir sind Geschöpfe, auch im ewigen Leben. Frei von Sünde und Tod, aber nicht unbegrenzt. Offensichtlich Es ist in Gottes Augen so, auch im ewigen Leben sind wir Geschöpfe, die gewissen Begrenzungen bedürfen. Das bezieht sich eben auch, das schließt auch die Anzahl von Geretteten ein. Ein tieferer Sinn ist möglicherweise der, dass durch den Tod, also ne, wir bekennen ja die Rettung, die gibt's allein durch den Tod, durch den Sühnetod von Jesus. Ne, theoretisch bedürften diejenigen, die dann im ewigen Leben noch geboren werden, die bräuchten Jesus gar nicht als Retter. Ne? Und Gott will das offensichtlich nicht, dass es Menschen gibt in der Ewigkeit, die nicht als Frucht des Sühnetodes von Jesus hervorgebracht worden sind. Das ist meines Erachtens der tiefste Grund dafür, dass Gott sich entschieden hat, es bleibt bei dieser großen, aber begrenzten Zahl von Erretteten, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz erworben hat. Was für mich darin auch zum Ausdruck kommt, ist die Würde, die wir dann als Volk Gottes haben. Gott hat sich festgelegt, dass er in Ewigkeit dieses eine Volk uns bei sich haben will. Gott hat sich entschlossen, in Ewigkeit nicht nochmal, ein neues Universum zu schaffen, nochmal eine zweite Heilsgeschichte zu starten. Gott hat sich festgelegt, wir als Volk Gottes, wir sind die eine Braut. Und für Gott reicht das. Der Sohn Gottes, der wird nicht nochmal Mensch, um andere Menschen zu retten oder so. Der ist einmal Mensch geworden, um uns zu retten. So, und dann kommt, macht Jesus auch eine Spitze gegenüber den Sadduzäern. Wer wird denn leiblich von den Toten auferstehen zum ewigen Leben? Es sind die, die für würdig erachtet werden. Also das, was Jesus hier mit den Sadduzäern macht, das können wir auch hin und wieder mit Menschen machen, die Atheisten sind, die also glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Denen können wir das auch mal so sagen. Leute, ob mit dem Tod alles aus ist oder nicht, das ist gar nicht die Frage, die ihr euch stellen müsst. Tatsache ist, es ist nicht alles aus nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung von den Toten und die Frage, die sich euch stellt, ist eher die, an welcher Art von Auferstehung werdet ihr teilhaben? An der Auferstehung zum Gericht oder an der Auferstehung zum ewigen Leben? Wer ist denn würdig, zum ewigen Leben aufzuerstehen? Es sind die, die an Jesus glauben. Die, die Jesus in diesem Leben ihr Leben anvertraut haben, die sind würdig, am ewigen Leben teilzuhaben, denn Gott bekleidet sie mit seiner eigenen Gerechtigkeit. So, und dann erklärt Jesus den Sadduzäern, dass eigentlich schon auch in den Mosebüchern von der Auferstehung der Toten die Rede ist. Vers 37, dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Streng genommen ist hier jetzt noch nicht von der Auferstehung Abrahams, Isaaks und Jakobs die Rede. Aber das, was Jesus hier wohl sagen will, ist Folgendes. Zwar sind die drei Erzväter schon lange tot. Also für uns Menschen sind sie nicht sichtbar. Sie sind nicht da. Sie sind nicht auf dieser Erde. Aber in irgendeiner Weise hat Gott sie bei sich und um sich. Gott ist in diesem Moment der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und diese Aussage, das macht Jesus deutlich, die macht eigentlich nur Sinn, wenn die drei in seiner Gegenwart leben. Wenn die im Moment überhaupt nicht existieren, dann müsste es eigentlich heißen, dann müsste Gott eigentlich von sich sagen, also ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich werde es wieder sein, wenn ich sie wieder zum Leben hole. Aber Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sagt er ein paar hundert Jahre nach ihrem Tod. Die drei leben, wie auch immer, in seiner Gegenwart, schon vor ihrer Auferstehung von den Toten. Und dass sie in seiner Gegenwart leben, schon vor ihrer Auferstehung, das ist die Garantie dafür, dass Gott die Macht hat, sie auch leiblich einmal von den Toten aufzuerwecken. Ist auch ein großer, finde ich, ein großer Trost für uns. Wenn wir sterben werden, bevor Jesus wiederkommt, werden wir schon vor unserer leiblichen Auferstehung in der Gegenwart Gottes sein. Wie genau, das entzieht sich unserer Kenntnis. Die Schrift sagt da nicht viel zu. Jesus deutet das an anderer Stelle auch nochmal an, in Johannes 11. Johannes Evangelium, Kapitel 11. Vers 26. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wenn ich das richtig sehe, deutet Jesus hier an, der zeitliche Tod, der kappt nicht unsere Beziehung zu Gott, sondern es verändert sich dann was. Es ist eine Art Zwischenstadium auf dem Weg zu unserer leiblichen Auferstehung. Aber Jesus, der sagt uns hier zu, wer ihm hier in diesem Leben sein Leben anvertraut, der ist in Ewigkeit bei ihm, ununterbrochen. Vers 39, einige der Schriftgelehrten sagten dazu, Lehrer, das war eine gute Antwort. Niemand wagte es nämlich mehr, ihm eine Frage zu stellen. Wahrscheinlich hat Jesus auch den ein oder anderen Pharisäer mit seiner Antwort überrascht, aber ihm auch einen neuen Horizont eröffnet, mit seiner Aussage, dass es in der Auferstehung, im ewigen Leben, also keine Ehe und kein Zeugen von Nachkommen mehr gibt, sondern dass wir sein werden wie Engel. So, und diese Aussage, Vers 40, niemand wagte es mehr, ihm eine Frage zu stellen. Der Evangelist Lukas streicht auf diese Weise hervor, dass Jesus, ja, wenn man so will, er hat die Auseinandersetzung mit Worten gewonnen. Also er hat im Tempel, also im Herzen des Judentums, hat er deutlich gemacht, dass er der wahre Anführer von Gottes Volk ist. Die Sadduzäer, die vor allem auch die Priester gestellt haben, die müssen zugeben, sie sind nicht in der Lage, an seine Weisheit heranzukommen. So, und die Vollmacht, die Jesus jetzt hat, der Anführer von Gottes Volk zu sein, die erweist er am Ende der Auseinandersetzungen darin, dass er nun von sich aus eine Frage stellt, ohne dass er vorher gefragt wird. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Als höchster König bringt Jesus uns unter Gottes gnädige Herrschaft. Vers 41. Nun wandte sich Jesus an sie und fragte, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Also vom Alten Testament her war klar, der kommende Messias Was wird das für jemand sein? Der stammt von David ab. Und die, vor allem die Pharisäer und weite Teile im damaligen Judentum haben das auch so verstanden. Wenn der Messias kommt, dann ist er dadurch gekennzeichnet, dass er ein Nachkomme von David ist. Lukas hat unter anderem von dem blinden Bettler berichtet. Der hat, als er davon gehört hat, dass Jesus da vorbeikommt, der Messias, hat er ihn als Sohn Davids angerufen. Also die normalen Israeliten wussten, der Messias ist ein Nachkomme von David. Der Messias wurde als Sohn Davids bezeichnet. Und das war ein Ehrentitel für den Messias. Darin kam aber zugleich zum Ausdruck, der Messias, der steht nicht unbedingt über David, weil er ein Nachkomme ist von David. Und man dachte auch, der Messias, der steht nicht unbedingt über Mose. Und einig war man sich zumindest darin, dass der Messias nicht über dem Gesetz steht, sondern er wird nichts anderes lehren, als was Gott durch Mose offenbart hat. So, und jetzt stellt Jesus so eine komische Frage. Es geht hier Jesus um die Frage, ja, wie ist denn das jetzt, der Messias, wenn der kommt? Ist er so auf Augenhöhe mit Mose und David? Oder vielleicht ein bisschen drunter? Oder steht er über ihnen? Und er zitiert den vielleicht wichtigsten Psalm, Psalm 110, wo David betet: Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Da sind also zwei Personen, von denen David spricht, die stehen über David. Gott, das ist klar, aber dann auch irgendwie es scheint von einem König die Rede zu sein, den Gott zum Herrn einsetzt. Und David bekennt, das ist auch mein Herr. Und dann die Frage von Jesus an die Leute: Wie kann er dann sein Sohn sein? Ja, Jesus ist der Sohn von David. Also vielleicht Augenhöhe. Aber er ist nicht nur der Sohn Davids, er ist auch sein Herr. Und Jesus beantwortet hier selber die Frage nicht. Also wie kann er dann sein Sohn sein? Also wie geht das? Er ist sein Sohn, aber David nennt ihn Herr. Jesus deutet hier an, der Messias, wenn der kommt, der wird offenbaren, dass er über David und Mose steht. Und was Jesus hier auch deutlich macht, ist, der Messias, der ist nicht bloß der König Israels, sondern der König der ganzen Welt. Die Rettung, die er bringt, die zielt nicht bloß darauf, Israel von den Römern zu befreien, sondern sie zielt darauf, Menschen von Sünde und Tod frei zu machen. Sowas konnte David nicht. Menschen von Sünde und Tod befreien. David konnte Israel von Philistern befreien, ja. Aber dann hörte es auch schon auf. Jesus als der Sohn Davids ist größer als David. Er ist sein Herr, weil er die endgültige Rettung bringt. Vers 45. Vor dem ganzen versammelten Volk sagte Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie zeigen sich mit Vorliebe in langen Gewändern und haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei den Festmählern die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz von Witwen und sprechen lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen. Sie werden einmal besonders streng bestraft. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Geldspende in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe, die steckte 2 kleine Kupfermünzen hinein. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben nur alle etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Als höchster König macht Jesus den Leuten deutlich, die Sadduzäer und die meisten der Pharisäer, all die Schriftgelehrten, das sind Heuchler, fromme Heuchler. Wer denen folgt, der wird mit ihnen am Ende Gottes endgültiges Gericht erfahren. Das könnt ihr auch auf heute anwenden. Lasst euch nicht von irgendwelchen christlichen Irrlehrern, von denen es hier in der Gemeinde ja keine gibt, aber angenommen, da kommen mal welche, lasst euch nicht von irgendwelchen christlichen Irrlehrern von Jesus wegbringen. So, und dann, das ist, wenn man so will, der Höhepunkt in der Lehre von Jesus im Tempel, bevor er dann über das Schicksal Jerusalem sprechen wird. Am Ende gibt Jesus ein Beispiel für wahren Gottesdienst im Tempel. Er findet dort eine arme Frau, eine Israelitin, die, wenn man so will, das wahre Israel verkörpert. Nur diese arme Witwe mit den 2 kleinen Kupfermünzen, die sie gespendet hat, hat mehr gegeben als alle anderen. Er macht hier deutlich, was wahrer Gottesdienst im Kern beinhaltet, dass sich jemand Gott hingibt mit allem, was er ist und hat. Diese arme Witwe, die hat sich selbst gegeben mit diesen 2 kleinen Kupfermünzen. Die anderen, sagt Jesus, die haben zwar vom Betrag her das 100-fache, vielleicht das 1000-fache gegeben, aber nicht sich selbst. Und so ist die arme Witwe eine Anfrage eben an jeden von uns, an jeden. Was hast du Gott gegeben? Oder wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Was vollzieht sich da eigentlich, wenn du zu Gott betest? Stellst du dich da ihm irgendwie als frommen Menschen hin? Oder gibst du dich tatsächlich Gott selber hin? Dass du dich selber tatsächlich ganz hingibst, wenn du zu Gott betest und ganz bei ihm bist und nicht irgendwelche frommen Übungen machst, das ist einerseits eine Gabe Gottes. Auf der anderen Seite sollst du und musst du auch darum ringen, dass wenn du betest, du kein frommer Heuchler bist. Und nicht zuletzt ist diese arme Witwe eine Vorschattung auf Jesus hin. Eben noch hat Jesus deutlich gemacht, er steht über David. Wenn er Gottes Herrschaft vollendet, dann wird er eine Macht erweisen, von der hat David nicht mal geträumt. Aber wenn es darum geht, sich einen Menschen auszusuchen, der am besten das abbildet, was ihm bevorsteht, da wählt er sich diese arme Witwe. So wie die sich Gott hingibt mit den 2 kleinen Kupfermünzen, wird sich kurze Zeit später Jesus hingeben mit seinem ganzen Leben. Also Jesus ist der wahre Anführer von Gottes Volk. Wenn du zum Volk Gottes gehören willst, musst du hören auf das, was Jesus sagt, denn er ist der höchste Prophet. Unter anderem sagt Jesus letzte und verbindliche Dinge zur Auferstehung von den Toten. Er selbst wird, als er über diese Dinge redet, bald von den Toten auferstehen und zwar nach seiner Hinrichtung. Jesus ist ja deutlich, wenn er davon spricht, dass es eine Auferstehung für alle Menschen gibt. Es gibt eine Auferstehung zum endgültigen Gericht. Es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben. Ewiges Leben empfangen die, die das, was Jesus gelehrt hat, nicht in den Wind schlagen, sondern darauf hören. Und wenn du zum Volk Gottes gehören willst, musst du auch anerkennen, dass Jesus der höchste König ist. Er allein bringt dich unter Gottes gnädige Herrschaft. In welcher Weise bringt Jesus dich unter Gottes gnädige Herrschaft? Die Grundlage hat er gelegt, als er vor 2000 Jahren sein Leben für dich gegeben hat. Er hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die du wegen deiner Sünde verdient hast. Wer Jesus sein Leben anvertraut, der bekommt von Gott seine göttliche Gerechtigkeit zugerechnet. Er kriegt Vergebung all seiner Sünden, auch aller zukünftigen. Er kriegt das wahre Leben. Jesus ist jetzt in diesem Augenblick, auch wenn wir nicht sehen, der höchste König der Welt. Und das ist so kennzeichnend für Christen. Sie glauben an einen Herrn, an den höchsten König, den sie nicht sehen. Aber sie sind durch das, was sie im Wort Gottes, in den Evangelien über diesen Jesus lesen, davon überzeugt, dass es alles wahr ist. Dieser Jesus, der lebt, und er ruft jeden von euch dazu auf, dass er sein Leben bei ihm in Sicherheit bringt. Amen.